Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, euch zum dritten Teil. Ich weiß nicht, hört ihr mich? So, check. Gut, ich freue mich zum dritten Teil zum Thema Gebet zu euch reden zu können und will kurz anfangen damit, was mich die letzten Wochen, Monate, wie auch immer beschäftigt. Und zwar habe ich immer wieder gemerkt, Menschen entziehen sich aus Gemeinschaft. Es gab ganz unterschiedliche Situationen. Einmal aus der direkten Gemeinschaft mit Gott, wo ich gemerkt habe, Menschen gehen irgendwie weg von Gott, gehen ihre eigenen Wege, obwohl sie ihn schon mal erlebt hatten. Zumindest hatte man den Eindruck. Dann gab es aber auch Situationen, wo ich gemerkt habe, Menschen gehen ganz bewusst auch aus Gemeinde, entziehen sich auch Menschen, die Gott lieb haben, und gehen zu ihren eigenen Wege. Und da habe ich mich gefragt, warum macht mich das so betroffen? Da immer wieder drüber nachgedacht, was ist denn da eigentlich los? Warum macht mich es betroffen, wenn Menschen ihren Glauben alleine leben wollen? Und da habe ich länger drüber nachgedacht und mir ist so aufgefallen, da wird irgendwas wirkungslos. Wahrscheinlich habe ich das so geahnt, so wie Salz, was nicht mehr salzt. Und gerade auch auf die Vorbereitung heute für das Thema, was ich sehr spannend finde, kam mir quasi eine Erkenntnis, die ich versucht habe, mal in einem Satz sozusagen zu benennen. Und dieser Satz, diese Erkenntnis heißt, um zu wirken, musst du physisch und geistig anwesend sein. Man sagt ja immer, das Wichtigste kommt zum Schluss. Ich glaube, ich will es heute gleich an den Anfang stellen. Um zu wirken, musst du physisch und geistig anwesend sein. Was meine ich damit? Das klingt ja irgendwie ganz einfach und ganz logisch. Aufgefallen ist mir das Ganze bei unserer Fitness-Community. Ihr werdet es nicht glauben, wir haben eine Fitness-Community. Wer da nähere Infos zu haben will, kommt einfach zu mir. Ist eigentlich nichts weiter als eine Messenger-Gruppe für Männer. Es tut mir leid für alle Frauen. Wir treffen uns da ab und zu sozusagen, wenn jemand aktiv wird, verabreden wir uns in irgendeinem Calisthenics-Park, machen dort ein bisschen Sport hier in Leipzig. Und ich habe so festgestellt, ohne da jetzt rumjammern zu wollen, da geht noch mehr. Da ist eigentlich noch ganz schön viel Potenzial. Und ich habe festgestellt, Holy Gains steht übrigens für Holy Gewinne, also für heilige Gewinne. So. Und habe festgestellt, wenn du nicht da bist, kannst du weder gewinnen noch an sportlicher Aktivität, noch an Gebet. Das ist nämlich auch das Motto quasi unten auf Englisch geschrieben, in wait, train hard, pray harder. Das ist quasi das Motto dieser Gruppe, also lade ein, trainiere hart und bete härter. Und meine Erkenntnis daraus war, wenn du nicht dabei bist, kannst du weder Sport machen und noch viel wichtiger, kannst du nicht beten. Das geschieht einfach nicht mit den Leuten, wenn du nicht da bist. Ein anderes Beispiel vielleicht auch, kennt ihr das, Menschen, mit denen man sich trifft, wo man vorher schon weiß, mit den Leuten bete ich eigentlich zusammen. Es gibt so Leute, da hat man vielleicht, keine Ahnung, sich das irgendwann mal ausgemacht, falls ihr das nicht habt. Ich empfehle es euch, so Menschen, die man trifft, wo klar ist, am Ende beten wir zusammen. Es fällt auf, dass diese Treffen meistens sehr umkämpft sind. Und zweitens auch, wenn dieses Treffen nicht zustande kommt, dann gibt es auch kein Gebet. Also auch hier eine direkte Auswirkung, wenn etwas nicht stattfindet. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, du bist auf dem Weg in den Gebetsraum oder besser gesagt, du gehst nicht in den Gebetsraum, du gehst nicht in die Gemeinde und dann wird sehr wahrscheinlich das Gebet, was du dort hättest gebetet, was du auch hättest hier gebetet, wahrscheinlich nicht stattfinden. Und wenn man das zuspitzt, landet man bei einem Gebet und ich weiß, da lehne ich mich aus dem Fenster, was ihr heute alle nicht gebetet hättet, wenn ihr nicht hier gewesen wärt. Ein Gebet, was ihr alle kennt, es geht nämlich um das Vaterunser. Sehr spannend, dass das oft genau in dem Zusammenhang steht, wo wir geistig und physisch sind, was das für Auswirkungen auf uns hat. All das hat mit Gemeinschaft zu tun und das Spannende ist, wenn du dich Menschen entziehst, die vom Gebet geprägt sind, wirst du dich auch von Kraft entziehen, von Trost entziehen, aus der Tiefe, die im Glauben so ein bisschen als Geheimnis beschrieben ist, die aus Gemeinschaft auch erwächst, wirst du dich all dem entziehen. Und noch viel krasser, eine Kraft quasi, die direkt mit Jesus zu tun hat, wird dir verborgen bleiben. Also ein ganz wichtiges Element, direkt auf Jesus bezogen, er ist der Leib, der wird an dir irgendwie vorübergehen, wenn du nicht Teil davon bist. Und ich mag es ja gerne in Bildern zu reden, so wie dieses schöne Bild ja auch für sich spricht. Und da hatte ich so gedacht, das ist so, hört ihr mich? Aber hallo? Jetzt? Genau, Bild war mal stehen geblieben. Also ich mag ja Bilder, Gemeinschaft. Ich habe jetzt mal ein kriegerisches Bild genommen. Und zwar, Vater uns habe ich schon gesagt. Hier,
hallo.
Ah, genau. Und zwar, ihr kennt vielleicht die Spartiaten. Und deren Kriegsformation nennt sich Phalanx. Das ist quasi von euch rechts zu sehen. Das ist quasi eine Reihe an Schildern und Sperren, die unüberwindbar ist. Und so ähnlich stelle ich mir das vor in unserem Glaubensleben. Alleine sieht es da ziemlich schlecht aus. Wir brauchen jemanden, der quasi neben uns steht. Und ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist. Das Schild des Glaubens kennen wir vielleicht, haben wir schon mal gehört. Das Schild des Glaubens, das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt auch für den, der neben mir steht. Aber dazu muss er halt neben mir stehen, weil das Schild mich schützt und Teile meines Nachbarn sozusagen. Und wenn du da nicht stehst, dann kannst du auch nicht geschützt werden. Und wenn du dich dem entziehst, dann geht das so weit, dass du verloren gehst, dann gehst du unter. In so einer Auseinandersetzung hast du schlechte Karten. Das Schöne an dem Satz ist, um zu wirken, musst du physisch und geistig anwesend sein, dass das einerseits aktiv, was ja bedeutet für uns, aber dass das Wirken auch genauso passiv an dir geschehen kann. Das ist das Problem, dass gerade das wichtigste Gebet ja oft so bekannt ist, dass wir das teilweise ja auch vielleicht auch einfach so runterbeten und dass wir geistig oft gar nicht anwesend sind, obwohl wir vielleicht körperlich hier sitzen. Doch jetzt die Frage, warum ist das Gebet eigentlich so wichtig? Und dazu hilft es natürlich ungemein, das Gebet sich mal direkt anzuschauen. Ich habe es euch mal mitgebracht aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Ich habe bewusst natürlich nicht die Luther-Übersetzung genommen, also eine leicht andere, einfach, dass wir aufmerksam sind, wenn wir das jetzt lesen, dass wir auch die Worte nochmal neu überdenken, die wir jetzt lesen. Und genau das will ich jetzt tun. Also nach Neues Leben übersetzt. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenke uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe es bewusst in Klammern geschrieben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Genau, bevor wir jetzt tiefer reingehen, fangen wir gleich mal hinten an bei der Klammer. Doxologie nennt sich das, die Theologiestudenten kennen das mit Sicherheit. Das heißt nichts anderes als Lobpreis. Das ist ein Absatz, der quasi später reingekommen ist, ungefähr so 200 nach Christus, haben das die Handschriften sozusagen aufgewiesen und das wurde dann auch etabliert, dieser Teil sozusagen übernommen. Ja, warum? Ich gehe mal davon aus, wir schauen uns nämlich gleich an, das Vaterunser besteht überwiegend aus Bitten und die Leute, die das dann gemeinschaftlich gebetet haben, werden mit Sicherheit gedacht haben, wir wollen die Bitten nicht am Ende stehen lassen, sondern wir wollen Gott die Ehre geben und nehmen ganz bewusst Teile daraus und machen da so wie so einen Lobpreis draus und muss sagen, finde es auch eigentlich sehr gut, sehr eingängig und verständlich, dass sich das so entwickelt hat, also dass das sozusagen zu den Worten von Jesus dieser letzte Teil noch dazugekommen ist. Ich habe es gerade schon gesagt, das Besondere an diesem Gebet ist, es sind die Worte von Jesus, also selbst ausgesprochen von ihm, direkt überliefert zu uns heute hier an diesem Ort. Und natürlich werde ich das jetzt nicht schaffen, genau Wort für Wort, so wie ich das gerne würde wollen tun, jetzt komplett mit euch dort durchzugehen. Und da gibt es einen kleinen Werbeblock an dieser Stelle. Wir haben nämlich als Gemeinde bei dieser coolen Bibel-App, YouVersion, ich hoffe, ihr kennt sie alle, die Möglichkeit, einen Bibelleseplan zu machen. Für jeden Tag ein Häppchen, da hat Richard sehr viel Zeit investiert, um das Vaterunser mal im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderzunehmen. Und der vierte Teil ist quasi kurz vorm Release, also sollte in den nächsten Wochen rauskommen. Genau, also da habt ihr die Möglichkeit, wirklich Wort für Wort das Vaterunser nochmal durchzugehen und nochmal eine ganz andere Perspektive auch zu gewinnen. Ich zeige euch heute auch eine Perspektive, die man da nicht finden kann, von daher ergänzt sich das sehr gut. Und zwar, dieses Gebet ist ja von Anfang an in der Wir-Form geschrieben. Das ist schon mal das Erste, was auffällt. Wenn man hier kurz mal sich das so rauszoomt, sieht man, das ist alles in der Wir-Form geschrieben. Und es ist völlig klar, dass das dazu gedacht ist, dass wir das in Gemeinschaft beten. Das ist ja auch das Anliegen, was Jesus an die Jünger hat. Und genau das trifft auch genau die letzten zwei Themensonntage, wo es auch um Gebet ging, dass gemeinschaftliches Gebet eine größere Kraft hat als das Gebet eines Einzelnen. Das ist einfach so, das kann man auch biblisch an ganz vielen Stellen sehen. Ich sage nur, die letzten zwei Themensonntage zum Thema Gebet war die bekannte Stelle mit der Stadtmauer, wo die große Mauer durch viele Menschen, die da rumgelaufen sind und gebetet haben, in Jericho eingestürzt ist. Und das waren mit Sicherheit keine Einzelkämpfer, sondern das war eine Gruppe an Leuten, die zusammen quasi gebetet haben, die zusammen eingestanden haben. Und genauso auch beim Thema Psalmen vom sozusagen vorletzten Sonntag, wo wir darüber geredet haben, völlig klar, dass nicht alles Solisten waren, die das singen sollen, sondern dass die Psalmen dazu da sind, zu singen in Gemeinschaft. Genau das ist das Einheitsstiftende am Gebet und die Kraft, die davon ausgeht. Und so ist das Vaterunser natürlich dazu gedacht, Einheit zu stiften, wenn wir das zusammen beten. Genau wie ich in meiner Einleitung so ein bisschen erklärt habe, ist es ja auch so, dass die meisten dieses Gebet ja auch nur aus Gemeinschaft kennen. Und trotzdem will ich dafür nochmal ganz bewusst Werbung machen, dass ihr dieses Gebet auch für euch persönlich so verinnerlicht. Dass ihr es vielleicht auch persönlich betet, für euch allein, aber vielleicht auch noch spannender, mal in anderen Konstellationen, vielleicht mal in eurem Hauskreis ganz bewusst, lasst uns doch mal das Vaterunser beten. Und es gibt mit Sicherheit noch andere Gruppen, wo man das vielleicht nicht gewohnt ist, aber wo man genau diesen Impuls mal reingeben kann. Es hat mal jemand gesagt, das Vaterunser ist das persönliche Familiengebet aller Christen weltweit. Wenn nicht, kann ich das Mikro kriegen, dann würde ich jetzt hier das, kriege ich ja selber hier rum. Danke. So, und das ist, glaube ich, gut getroffen. Ein Familiengebet aller Christen weltweit. Oh, jetzt haben wir hier was gelöscht. Das ist nicht gut. Also heute ist hier wirklich sehr umfochten der Spaß hier. So, bin gleich wieder im Bilde. Ta-ta-ta-ta. Crazy. So, wir sind wieder im Bild. So, den wenigsten ist wahrscheinlich bewusst, dass dieses Vaterunser aus Bitten besteht. Also mir war das ehrlich gesagt nicht so krass bewusst, als ich das jetzt mal wirklich durchgearbeitet habe, dass das eine Vielzahl von Bitten ist. Und zwar sind es genau 7 an der Zahl. 7 ist immer für uns schon mal so ein, finde ich, ein besonderer Moment, wo wir sagen, okay, das heißt vollkommen in der Bibel, also immer wenn was mit 7 vorkommt, spricht es für die Vollkommenheit. Und weil vollkommen so schön ist, habe ich jetzt mal angefangen, alle Bitten zu markieren, und zwar in den Farben des Regenbogens, also in dem echten, der hat nämlich 7 Farben, und die zähle ich mal kurz auf, dass wir kurz im Bilde sind. Also dein Name werde geehrt, erste Bitte, dann dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Unser nötiges Brot gib uns heute, vergib unsere Schuld, Bewahrung vor Versuchung und Erlösung von dem Bösen. Und ehrlich gesagt ist mir aufgefallen, mit diesen Bitten ist tatsächlich alles abgedeckt. Und das ist das Schöne, deshalb mag ich auch Jesus so, dass seine Worte so prägnant sind, dass es da nicht so viel drumherum gibt, sondern damit ist alles Wesentliche ausgedrückt. Alles Wesentliche, was in uns in irgendein Verlangen hat, ist mit diesen Bitten ausgedrückt. Und Jesus hat sich aber nicht gewünscht, dass wir diese Bitten einfach runterrattern, dass wir sagen, okay, hat er recht, Jesus weiß mal, wie es geht, wir beten das Gebet, damit ist alles gesagt. Das erinnert dann mich so ein bisschen an Jesaja 1,11, wo es heißt, was soll die Menge an euer Opfer, spricht der Herr, ich bin satt eurer Brandopfer von Bittern und des Fettes und Mastkälbern und hab kein Gefallen am Blut eurer Stiere, Lämmer und Böcke, wo er sich wahnsinnig drüber aufregt. Und genauso ist es, wenn wir das Vaterunser einfach so sagen, das ist halt so, das wird schon richtig sein. Gott mag es, glaube ich, nicht, wenn wir die Dinge nicht ernst meinen. Und er will nicht, dass wir ihn ansprechen und noch nicht mal auch seine Antwort aushalten. Weil dieses Gebet ist eigentlich so ein ziemlich krasses Gebet. Das Gebet lädt auch dazu ein, finde ich, zu meditieren. Also von diesem Gebet ausgehend, die einzelnen Bitten in seinem Leben vielleicht noch so ein bisschen aufzufächern. Wo sind denn die einzelnen Bereiche? Wir schauen uns das gleich an. Oder andersrum ist es auch wie so eine Lupe, die die Dinge bündelt, wo so viele Dinge in meinem Leben mich beschäftigen. Ich würde mal behaupten, die meisten Gebete von euch sind Bitten. Und diese Dinge kann man in diesem Gebet zusammenbündeln. Und das finde ich spannend, dass Jesus beides damit erreicht. Dass wir, wenn wir darüber nachdenken, den Horizont erweitern. Beziehungsweise auch es schaffen, den Fokus wieder neu auszurichten. Ich musste ehrlich gesagt die Predigt nochmal komplett umbauen. Vorgestern bin ich eigentlich eher selten so ein Mensch, der solche Sachen dann nochmal angeht, zum Leidwesen meiner Familie, weil ich lag nachts im Bett und habe so gedacht, die Zahl 7, irgendwie spannend. Die Zahl 7 bedeutet ja was Vollkommenes. Die Zahl 7 erinnert mich an viele andere Dinge, über die ich schon mal gepredigt habe. Und da kam mir eine Stelle aus Korinther, die habe ich euch hier mal eingeblendet. Da heißt es, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was von Gott geschenkt ist. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn wir das wissen, können wir überhaupt erst Gott auch um was bitten. Und dann geht es weiter noch im Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was von Gottes Geist ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Das klingt jetzt alles ein bisschen hochtrabend, aber es heißt eigentlich unterm Strich, ohne Gottes Geist verstehen wir das Vaterunser noch nicht mal. Wir können es vielleicht mit dem Mund reden, aber wir können es nicht mit dem Herzen beten. Und wenn das Gottes Geist ist, der in uns dieses Gebet bewirkt, dann habe ich weiter gedacht, dann ist es ja dieser Geist, der im Zentrum der Macht steht. Das ist quasi ähnlich wie mit der Menora, die steht ja am Allerheiligsten, im Tempel steht die Menora. Und wer schon mal Offenbarung 4 gelesen hat, der hat so einen Eindruck vom himmlischen Allerheiligsten. Und da redet die Bibel von 7 Fackeln oder besser gesagt von 7 Geistern, die wie Fackeln sind, die letztendlich genau die Menora so ein Stück weit widerspiegeln, diesen Tempelleuchter. Und dann habe ich noch weiter gedacht und dachte so, ich habe darüber mal gepredigt, irgendwann vor 3-4 Jahren. Spannend, übrigens kleiner Spoiler, danke an das Livestream-Team und an Jonas. Mit 2 Klicks findet ihr das auf unserer Homepage, einfach Offenbarung, Predigtarchiv. Sehr praktisch, auch für mich. Habe da nochmal reingehört und habe festgestellt, da gibt es eine Stelle im Jesaja 11,2, wo dieser Geist, also dieser Heilige Geist, den wir so als ein großes Ding wahrnehmen, so wie die Menora, nochmal so aufgegliedert ist und so gezeigt wird, wie dieser Geist ist. Da geht es in der Stelle auch um Jesus, um sein Reich. Also es ist eine sehr prophetische Stelle. Und die lese ich euch jetzt mal vor, weil die auch so mega wichtig ist. Und zwar steht die Jesaja 11,2. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und hier erkennt man genau die Struktur der Menora. Also du hast quasi den Geist des Herrn in der Mitte und dann siehst du ja diese Paare hier oben und kannst sozusagen zu jedem diese, auch wie das beschrieben ist im Jesaja, genau die Eigenschaften des Geistes so erkennen. Also das finde ich total spannend und das habe ich dann quasi getan und habe, um das für euch zu erleichtern, nochmal die Offenbarungsstelle hier mit dran geschrieben, habe die Menora sozusagen auf die Seite gelegt, dass ihr jetzt mir folgen könnt in meinen Ausführungen und habe gedacht, diese Teile des Geistes, die ich gerade genannt habe, die hier auch stehen, mit Weisheit, Verstand, wie ist das eigentlich, wenn dieser Geist in uns ist und diese einzelnen Bestandteile, Bestandteile der Bitten werden? Und genau das versuche ich jetzt, das ist total abgefahren. Ich habe keine Ahnung, ich habe das in keinem Kommentar gefunden. Und vielleicht ist es auch irgendwie nicht so gedacht, aber gar nicht so schlimm, weil es zeigt völlig neue Aspekte über das Vaterunser, die wir uns jetzt anschauen werden, die meiner Meinung nach sonst nie zum Vorschein gekommen werden. Und irgendwas muss es ja haben, wenn man eine Nacht nicht schlafen kann, muss ja irgendwas dabei rumkommen. Von daher denke ich, wird das schon passen. Genau, und zwar, wir fangen an mit der Mitte sozusagen. Die Mitte ist der Geist des Herrn in Jesaja, die erste Stelle, der erste, der auch hervorsteht sozusagen, der nicht in diesen Paarbeziehungen aufgestellt ist. Und das ist die erste Bitte im Vaterunser. Lieber Herr, ich bitte dich, dass dein Name geehrt werde. Überall soll das geschehen. Ich frage mich, hat jemand von euch schon so gebetet? Also in seinem normalen Gebet hat jemand schon mal so Gott darum gebeten, dass sein Name überall geehrt wird? Das hat mich erstmal schon bewegt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gebetet habe. Und diese Bitte zeigt, dass der Geist des Herrn den Vater verherrlicht. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Ihm wird alle Ehre gegeben und Jesus tut das durch den Heiligen Geist. Jesus steht ja dafür mit seinem Leben, was er hier gelebt hat auf Erden, dass er den Vater verherrlicht. Der Geist des Herrn ist quasi, der zieht sich direkt vom Heiligen Geist durch Jesus zum Vater. Und das ist das Spannende auch an dieser Stelle, dass er von was so Großem redet und ihn dann trotzdem mit Abba, also mit Vater, also auch einer respektvollen und trotzdem vertrauten innigen Art anspricht. Die erste Bitte, und die erinnert mich auch so ein bisschen an das erste Gebot. Das Gebot, von dem irgendwie alles andere kommt. So wie hier, wie so ein Stamm, aus dem alles rauskommt, wie bei der Menora, da kommt alles andere zum Tragen. Das ist der Keim für alles andere, was wir jetzt sehen. Und genau da gehen wir quasi ins erste Bittenpaar rein, wenn man so möchte, was ja quasi gleich ist mit dem Geist der Weisheit und dein Reich komme bald. Eine Sache, die ich zunehmend tatsächlich die letzten Jahre in meinem Gebetsleben, warum auch immer, hat mir niemand gesagt, aber ich habe angefangen vor ein paar Jahren darüber mehr zu beten. Einfach zu sagen, Herr, ich will, dass du wiederkommst, ich freue mich drauf. Hab da irgendwie eine Sehnsucht entwickelt und habe auch zur Gemeindefreizeit, aber auch an anderen Orten, mit Leuten auch darüber gesprochen und so gemerkt, spannend, wie so die Wahrnehmung ist, wie die Reaktion ist, wenn man sagt, oh, Herr, komm bald, juhu. Und andere sagen, naja, ich habe eigentlich noch, hab noch was vor, ich will eigentlich noch das erleben und das. Ich will das auch, aber jetzt wäre es irgendwie vielleicht später. Aber eigentlich will ich es schon, aber irgendwie gerade auch noch nicht. Und das finde ich spannend, wenn man darüber redet, wenn man darüber ins Gespräch kommt. Und wenn man die Perspektive von seinem Leben quasi, der Geist der Weisheit, wenn du deine Perspektive Leben auf das Perspektive Reich Gottes ausweitest. Jesus hat ja gesagt, mit mir kommt das Himmelreich. Das heißt, ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Zug, der gerade in den Bahnhof einfährt und ich mich freue, wenn er endlich zum Stehen kommt, ich da rein kann. Dann ist das so die Perspektive, die Weisheit sozusagen, die über meinem Leben steht, dass ich eigentlich jetzt nicht so auch irgendwo anders hin muss. Der Zug kommt schon, der ist gerade am Einfahren. Das ändert mein Leben, das ändert die Prioritäten in meinem Leben. Und genau deshalb, finde ich, passt das hier ziemlich gut auf diese Bitte. Wir gehen mal weiter. Sozusagen das erste Bittenpaar abschließen. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel.
Warte mal, Moment, kommt das hier? Kannst du? Danke.
Ja, da wird schnell klar, wenn ich will, dass im Himmel und auf Erden etwas passiert, dann hat es zuallererst mit meinem Leben zu tun. Und das ist wahrscheinlich auch der schwerste Satz, für mich auf jeden Fall, und auch der Satz, der Jesus am meisten Überwindung gekostet hat, als er im Garten Gethsemane war und gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist ein Satz, der unheimlich viel Überwindung kostet, der persönlich, finde ich, richtig schwer zu ertragen ist, weil völlig klar ist, dass das nicht ohne Schmerz geht. Das wird nicht ohne Schmerz passieren, wenn du das betest. Und diese Bitte wird dich alles kosten und zuerst wird sie deinen Verstand kosten. Und deshalb finde ich das spannend. Hier steht der Geist des Verstandes. Also wir müssen erstmal unseren Verstand ablegen, weil nach menschlicher Vorstellung ist das alles, was auch Jesus gesagt hat in dem Moment, war für ihn menschlich gesehen, oh, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber Gottes Geist hat einen Verstand, der anders ist, der nicht von dieser Welt ist, der diese Welt sozusagen in einem ganz anderen Bild sieht. Und genau diesen Geist will Gott uns geben und er schenkt uns diesen Geist, und schenkt uns dadurch auch diese Bitte wirklich auszusprechen, und zwar so, dass wir sie auch ernst meinen, dass wir nicht unseren Verstand, sondern seinen Verstand wirken lassen. Finde ich total abgefahren. Wir gehen weiter ins zweite Bittenpaar sozusagen. Also irgendwie, ach geht. Entschuldigung, geht jetzt, geht's mal nicht. Gut. Schenk uns heute unser tägliches Brot. Der Vater im Himmel gibt uns alles, was wir brauchen, und dafür steht das Brot. Und der Geist des Rates weiß, was wir brauchen. Wir alle wissen, wir brauchen ja nicht nur Brot, brauchen eigentlich ganz schön viele Dinge, und jeder braucht sie irgendwie anders. Also Zuneigung, Liebe, Luft, Wasser, Brot, Anziehsachen, was Warmes, ein festes Dach am besten. Also wir brauchen so viele Dinge, und ich finde es spannend, dass hier der Geist des Rates steht. Also wenn man das sozusagen die Analogie so verfolgt, habe ich gemerkt, dass umso mehr wir Brot haben in unserer Gesellschaft, umso weniger ist eigentlich das geistliche Brot vorhanden. Und das Schöne ist, dass der Geist des Rates uns zeigt, was gerade dran ist in unserem Leben. Es gibt Sicherheit Sachen, da ist es dran, auch auf materielle Dinge einfach zu bitten und zu sagen, Herr, ich brauche Geld, weil sonst kann ich mir nichts zu essen kaufen. Aber ich habe gemerkt, umso mehr Geld man hat und umso mehr Brot im Überfluss da ist, brauchen wir die Bitte, dass wir sie auch im Kopf ganz anders beten, dass wir sagen, hey, ich weiß, dein Geist sagt mir, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Das ist der Geist des Rates, der dir sagt, streck dich aus nach geistlicher Nahrung. Jesus ist dieses Brot, und deshalb kann ich, und deshalb ist das spannend, dass das ein Bittenpaar ist, kann ich die nächste Bitte überhaupt erst beten, weil ich weiß, ich habe das Brot Jesus in mir. Und zwar kommen wir da direkt zum nächsten. Das ist, ja, danke. Ich höre jetzt auf, ich gebe das einfach Zeichen, danke. Der Geist der Stärke. Und das finde ich ganz spannend. Wir bekennen, dass wir schuldig sind, und wir merken, dass wir jemanden brauchen, der uns das abnimmt. Und das können wir nicht ohne Gottes Geist. Überhaupt die Erkenntnis zu haben, dass wir schuldig sind, und dann überhaupt darum zu bitten, dass Gott uns vergibt, das können wir nicht ohne seinen Geist. Und das Spannende ist, dass das jetzt die erste Bitte ist, wo wir quasi ein Anhängsel hier haben, wo wir selbst aktiv werden, könnte man so sagen. In der Bitte beten wir dann, und wir wollen auch unseren Schuldigern vergeben. Das ist ganz besonders, weil das nämlich so ein bisschen klingt, wie wenn wir das aus eigener Kraft tun können. Das klingt ja so, wie als, ja, wir machen das, und dann wird uns auch schon vergeben werden. Und das ist das Spannende. Das Gebet zeigt ganz klar, dass wir von Gott und durch die befreiende Vergebung selbst zu befreiern werden. Also dass genau andersrum ist. Und wenn wir nicht darum, also auch wenn wir nicht darum gebeten werden. Und das ist die wirkliche Stärke, und deshalb ist es auch der Geist der Stärke. Ich finde ein Paradebeispiel für dieses konkrete, ich werde quasi um Vergebung beten, anders, ich werde vergeben, obwohl ich nicht um Vergebung gebeten habe, ist das Paradebeispiel von Erica Kirk. Ich weiß nicht, wer von euch die Trauerfeier angeschaut hat von Charlie Kirk. Ging ja doch medial recht groß, mit über 1,5 Millionen Leuten, die das live angeschaut haben. Auch ich habe das gemacht und habe festgestellt, das ist so ein krass geistlicher Moment gerade. Da ist jemand, der wurde nicht gefragt, da hat nicht jemand gesagt, hier, es tut mir leid, sondern du hast gemerkt, diese Frau hat aus der Kraft, weil sie Jesus lieb hat, konnte sie vergeben. Und nicht, weil sie gesagt hat, ich muss jetzt Vergebung aussprechen und dann kann ich auch zu Jesus kommen, sondern man hat gemerkt, das ist was echt Geistliches, was da passiert. Spannender war dann noch Donald Trump danach, der gesagt hat, ich kann das nicht, ich hasse die Menschen, die sowas tun. Und man hat gemerkt, das ist spannend, dass sich alle irgendwie Christen nennen, aber dass man ganz deutlich merkt, wo und wie die Unterschiede sind und mit welchem Geist die Dinge ausgesprochen wurden. Das hat mich tief beeindruckt, weil das genau dieser Geist der Stärke war. Man hat gesehen, diese Frau konnte vergeben, weil sie Vergebung erlebt hat. Und der danach ihr konnte es nicht, weil er gar nicht eben diese Vergebung erlebt hat. Und das ist den wenigsten klar, dass das so eine geistliche Sache ist. Die ganze Thematik auch darum, was auch so geistlich da gerade abgeht, ist hochinteressant. Und das Vaterunser zeigt uns eben, dass es die Reihenfolge ist, dass wir erst nur vergeben können, wenn wir selbst Vergebung erlebt haben. Und das ist die Stelle, finde ich, die auch für uns zur größten Prüfung wird, auch für mich selbst. Wir sollten quasi auch nicht leichtfertig das beten, weil natürlich können wir uns damit auch selbst betrügen. Natürlich können wir das aussprechen und denken doch, na, aber die habe ich auf jeden Fall nicht vergeben. Es zeigt uns doch ganz klar, wie wir auch darum ringen müssen. Und ja, das bedeutet Stärke, die wir da aufbringen müssen, aber ist das nicht herrlich zu sehen, dass dieser Geist der Stärke sagt, und ich will dir helfen zu vergeben, wenn du denn begreifst, wie groß meine Vergebung ist. Finde ich ultimativ und genau passend an dieser Stelle. Jetzt kommen wir zum letzten Bittenpaar. Du kannst. Und zwar, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Oder führe uns nicht in Versuchung. Das kennt ihr wahrscheinlich am besten so. Was ist damit gemeint? Erstmal ganz wichtig, Gott versucht nicht. Punkt. Wer jetzt sagt, was, das habe ich aber hier anders gelesen, der kann Jakobus 1,13 lesen, da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Das ist einfach eine klare Aussage. Jetzt denkt man aber, mir fallen aber Geschichten ein, wo das irgendwie ganz schön schwierig ist. Zum Beispiel Hiob, da hat ja Gott schon so ein bisschen Anteil daran. Das stimmt, noch deutlicher wird das eigentlich in Matthäus 4,1, wo es um Jesus geht. Da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und genau das ist der Punkt. Gott gibt vielleicht sozusagen dem Raum, aber er selbst versucht nicht. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die ihr sozusagen in dem Zusammenhang wissen müsst. Das ist auch das, warum Gott auch die Drangsalszeit einmal verkürzen wird, weil er genau weiß, er macht das so, dass die Versuchung irgendwann ein Ende hat, dass wir das überhaupt schaffen. Und genau Korinther 10,13 trifft das einfach genau auf den Punkt. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und genau so ist die Stelle gemeint. Gott macht der Versuchung ein Ende, und zwar genau an der Stelle, dass wir es noch ertragen können. Jetzt steht hier Erkenntnis. Das hat irgendwie vielleicht mit dem Geist der Erkenntnis was zu tun. Und das finde ich schon sehr spannend. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ja in der Bibel genau das Übel allem. Ne? Der Mensch steht für menschliches Streben sozusagen, weil er diesen Baum jetzt sozusagen, wie nennt man das, in sich aufgenommen hat und dadurch Gut und Böse unterscheiden kann, fängt er an, sich über Gott zu stellen, Gottes Autorität nicht mehr anzuerkennen. Und jetzt gibt es den Geist der Erkenntnis, der uns aber zeigt, was ist denn gut und was ist denn böse und uns die Möglichkeit gibt, wieder überhaupt zu dem Guten zurückzufinden. Genau diese Erkenntnis braucht es nämlich, und zwar die Erkenntnis von Gottes Geist, dass wir den Weg wieder zurückfinden. Und jetzt zum letzten Punkt sozusagen, zur letzten Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die letzte Bitte ist mit dem Geist der Furcht des Herrn genau treffend beschrieben, wie ich finde. Ich weiß, wir haben uns da schon mal länger drüber unterhalten hier in der Gemeinde, haben da so ein bisschen auch der ein oder andere vielleicht ein Buch gelesen. Aber will das nochmal an der Stelle sagen, warum genau an dieser Stelle das so passend ist, dass hier steht, wir brauchen den Geist der Furcht des Herrn, wenn es darum geht, erlöse uns von dem Bösen. Die letzte Bitte ist mit dem Geist der Furcht genau treffend, weil wir sollen nicht das Böse fürchten, sondern sollen uns klar machen, wer eigentlich zu fürchten ist, wenn wir uns eins mit dem Bösen machen. Und es gibt ein ziemlich gutes Zitat, was ich erst vor kurzem gefunden habe, was genau das beschreibt, um es nochmal zu verstehen, dass Gott in gewisser Weise insofern zu fürchten ist, dass er mächtig ist. Und wenn jemand mächtig ist, das ist eben nicht einfach nur friedlich. Und da hat Jordan Peterson mal gesagt, du kannst dich nicht wirklich friedlich nennen, wenn du nicht zu großer Gewalt fähig bist. Wenn du nicht zu Gewalt fähig bist, bist du nicht friedlich, sondern harmlos. Und genau das beschreibt, wenn das Reich von Jesus angebrochen ist, wird das Böse vernichtet werden. Also das Wort Vernichtung ist definitiv was, was auch mit Gewalt sozusagen einhergeht, mit Auslöschen. Und genau das passiert, wenn Gott die Macht über alles hat, dann wird er das Böse auslöschen und seine Macht wird über allem stehen. Ziemlich spannende Punkte, wie ich finde. 7 Bitten, die auf jeden Fall besonders sind, die die Kraft vom Heiligen Geist vielleicht nochmal ganz neu euch heute gezeigt haben, wie das sein kann, wenn der Heilige Geist uns die Bitten sozusagen ein Stück weit abnimmt und dadurch spricht. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Gottes Geist schenkt das Tun und das Vollbringen, das können wir auch im Philippa nachlesen, 2,13. Und genau deshalb brauchen wir den Geist. Deshalb müssen wir auch immer wieder darum bitten, uns ihm zur Verfügung stellen und natürlich auch darum ringen, dass er Raum in uns gewinnt. Wir können nicht auf die Bitten verzichten. Wir können auch nicht auf das Vaterunser verzichten. Wir brauchen die Ermutigung von uns gegenseitig. Wir brauchen die Ermutigung, immer wieder in Gemeinschaft zu kommen, dass wir überhaupt dieses Gebet sprechen. Wenn wir dem aus dem Weg gehen, entziehen wir uns. Und um zu wirken, musst du physisch und geistig anwesend sein. Ja, selbst Gottes Geist ist daran gebunden, denn es wird auch eine Zeit kommen, da wird selbst der Geist Gottes quasi nicht mehr physisch auf dieser Welt sein und wird auch von dieser Erde genommen werden, genauso wie er auch auf diese Erde gekommen ist, wo Jesus gesagt hat, ich sende euch meinen Tröster. Dieser Geist ist da, also der ist physisch und geistig sozusagen da, auch wenn wir das vielleicht so nicht sehen. Und genauso auch bei Jesus. Er hat auf dieser Erde gewirkt. Warum? Weil er physisch und geistig anwesend war. Genau deshalb ist das passiert. Und deshalb lass uns das auch sein. Lass uns da sein, wo wir sind. Lass uns bewusst dahin gehen, wo Gott uns haben will. Lass uns nachfolgen dem Herrn, der uns erlöst hat. Und genau deshalb fände ich es cool, wenn wir jetzt das aufstehen und das Vaterunser miteinander beten. Vielleicht nochmal in einem ganz anderen Bewusstsein und vielleicht in Zukunft auch mal noch mit neuen Gedanken dazu. Lass uns aufstehen und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.